Wir sind aktuell bei einer Gründerinnenquote von 18% in Deutschland. Da steckt so viel Potenzial. Frauen in Deutschland sind so wahnsinnig gut ausgebildet. Es gibt Studien, die zeigen, Frauen, die im Unternehmen mit in der Führung sind, sind Unternehmen, die erfolgreicher sind, die zufriedenere Teams haben.
Gerade weil das Umfeld rauer wird und gerade weil die Herausforderungen zunehmen, werden neue Ideen mehr denn je gebraucht.
Wie werden wir in Zukunft leben? Über diese Frage unterhält sich Carina Konrad mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem Leben im Podcast Zukunftsmusik.
Ja, herzlich willkommen heute Morgen zu einer neuen Folge von Zukunftsmusik. Heute geht's um Startups und da habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die Franziska Teubert. Hallo Franziska, du bist Vorsitzende, Geschäftsführerin des Startup-Verbandes.
Genau, richtig. Hallo, freut mich.
Du bist Geschäftsführerin.
Richtig,
genau. Startup-Verbandes. Ein total spannendes Thema, was uns Freie Demokraten ja schon sehr, sehr lange beschäftigt, weil wir ein Riesenpotenzial sehen darin, auch gerade ganz viele Transformationsprozesse zu bewältigen, darin auch einfach Know-how zu heben, jungen Menschen, Menschen generell zu ermöglichen, zu gründen. Aber wir sind zu langsam in Deutschland, in Europa nach wie vor. Stimmt das?
Ja, also ich glaube, wir sind an manchen Punkten zu langsam, manchen Punkten haben wir so ein bisschen nah aufgeholt. Und ich glaube, die Corona-Pandemie, so schwer sie auch war, hat in manchen Punkten doch unterm Brennglas gezeigt, wo wir hinterherhängen in der Digitalisierung. Und Startups bieten da halt ganz häufig eine Lösung für und haben Ideen, wie man das besser machen kann. Das hat in manchen Punkten schon gut funktioniert und manches auch beschleunigt. Also in der Corona-Pandemie hat man dann vieles auch mal ausprobiert. Und die Herausforderung ist, das jetzt auch unter aktuellen Bedingungen weiter fortzusetzen und da dran zu bleiben und eben diese Transformation, wie du richtig sagst, weiter voranzutreiben.
Ja, viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja bestimmt gar nicht so genau, was so ein Verband da so macht. Wozu braucht man eigentlich einen Verband, um Startups zu bündeln, wo doch eigentlich man meinen sollte, dass da alle so frei und kreativ unterwegs sind? Erklär mal kurz, was ist deine Arbeit, was ist eure Funktion als Verband?
Ja, als Verband bündeln wir natürlich die, wie man so schon sagt, die Interessen der Startups hier in Berlin, aber auch auf den Landesebenen. Und klar sind die kreativ unterwegs und haben Ideen für ihr Geschäftsmodell, aber die bewegen sich natürlich auch in Rahmenbedingungen, die es hier in Deutschland gibt. Wie gründet man hier eigentlich? Wie meldet man eine GmbH an? Wie kann ich eine Finanzierung machen? Wie funktioniert das, Mitarbeiter zu werben und zu halten? Und wie kann ich die beschäftigen? Wie ist eigentlich auch der Wettbewerb geregelt, beispielsweise auch mit den großen Tech-Companies aus den USA? All das sind Fragen, die die unabhängig von ihrem Geschäftsmodell beschäftigt. Und da setzen wir uns natürlich ein, das auch gegenüber der Politik zu adressieren und da auf vielleicht Hindernisse und Hemmnisse hinzuweisen, da proaktiv auch ja Ideen einzubringen, wie man es vielleicht besser machen könnte. Auch im internationalen Vergleich hinken wir ganz häufig hinterher. Auch da legen wir häufig dann gerne den Finger in die Wunde. Aber uns geht es natürlich auch darum, die Startups zusammenzubringen. Also Startup-Ökosystem hat sich in den letzten 10 Jahren ganz gut entwickelt. Also wir bewegen uns so langsam aus den Kinderschuhen raus. Es gibt erste ehemalige Startups, die im DAX sind. Drei Unternehmen waren mal Startups, sind jetzt plötzlich im DAX notiert. Berlin plötzlich ein Hochburg für DAX-Unternehmen, hätte man vor vielen Jahren auch nicht gedacht. Und da sieht man einfach, es gibt eine gewisse Reife bei den Startups und da gibt es natürlich auch viel Wissen und Know-how, was wir gerne an die nächste Gründerinnen und Gründergeneration weitergeben, was wir gerne im Netzwerk tun.
Also eine ganz, ganz wichtige Funktion, damit nicht jeder das Rad neu erfinden muss, um es mal mit meinen Worten zusammenzufassen. Das ist ja ganz oft, wenn man mit jungen Leuten redet, die eine Idee haben, die erste Hemmschwelle überhaupt, dann den Weg zu gehen, selbstständig zu werden. Da wünsche ich mir manchmal viel mehr auch den Antrieb innerlich von jungen Leuten zu sagen, Mensch, Selbstständigkeit, das ist mein Traum vom Leben, weil es ja auch eine unglaubliche Chance zur Selbstverwirklichung bietet. Für uns als Gesellschaft bietet es natürlich aber auch enorme Vorteile, wenn Leute ihre Ideen in ein Geschäftsmodell umsetzen. Startup als ganz wesentlicher Teil von einem Wirtschaftssystem zu sehen, das ja auch wachsen muss. Das merken wir jetzt nach den Herausforderungen, die die Pandemie an den Bundeshaushalt gestellt hat und jetzt aktuell auch der Krieg in der Ukraine an den Bundeshaushalt stellt, wie wichtig es ist, auch jetzt in die Zukunft zu denken und das Potenzial zu heben, was in den Köpfen unserer Menschen, unserer Bürgerinnen und Bürger liegt. Und jetzt ist die FDP mit in der Bundesregierung. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner, der hat auch schon einen ersten Impuls gesetzt im Europäischen Verbund und hat gesagt, ja, wir sind jetzt auch bereit, wir geben 1 Milliarde Förderung in Technologieunternehmen, investieren. Die Bundesregierung möchte sich beteiligen an dem Multimilliarden-Dollar-Fonds, der ja auch besonders für europäische Technologieunternehmen eine Basis legen soll, irgendwann mal zu Global Playern zu werden. Ist das der richtige Weg?
Definitiv. Also wenn wir uns vor allem auch Deutschland angucken, wir sind ganz gut dabei, die Startups aufzubauen und so eine Anschubfinanzierung zu geben und da tatsächlich auch Starthilfe zu leisten. Auch staatliche Instrumente gibt es da, die gut funktionieren. Exist Stipendium als ein Beispiel genannt. Aber wir sehen natürlich auch, je größer ein Unternehmen wird, je mehr Arbeitsplätze die schaffen, je größer die dann auch auf dem Markt werden, also Stichwort Internationalisierung, umso schwieriger wird das dann auch, die Finanzierung weiter aufrechtzuerhalten und auch neue Finanzierung zu erschließen. Und es ist ganz häufig so in Deutschland, aber auch zum Teil auf der EU-Ebene, wir sind super dabei, die Startups aufzubauen, auch mit staatlichen Mitteln zu unterstützen, dass da was entsteht. Und wenn sie dann richtig groß werden und sich behaupten wollen, dann sind plötzlich die Investoren aus den USA und China diejenigen, die die großen Tickets schreiben, also die großen Finanzierungsrunden dann noch stemmen können. Und deswegen begrüßen wir das total, da auch die Initiative jetzt auf EU-Ebene zu sagen, wir müssen da auch mehr unterstützen. Und ganz besonders auch, wenn wir uns jetzt angucken, ja, das Marktumfeld verändert sich. Also die Zinswende steht so ein bisschen bevor. Inflation ist im Raum und ist schon da. Und das ist natürlich auch ein schwereres Umfeld für Startups. Also es ist ein Hochrisiko-Investment, klar. Ganz viele gehen jetzt eher in die risikoscheuen Investments und da tatsächlich auch mit staatlichen Mitteln zu sagen, nein, es ist total wichtig, dass wir auch dieses Potenzial weiter heben und uns da weiter drin engagieren, dass wir die Zukunft von morgen, die Unternehmen von morgen mit aufbauen. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen und das finden wir ganz großartig.
Ja, es ist auch so ein Teil von einem Kulturwandel, den ich eigentlich auch darin sehe, der ja in der Bildung schon ansetzt. Zu viele Schülerinnen und Schüler, wenn man so in Schulklassen kommt, als Politiker geht man ja manchmal in Schulklassen oder Schüler besuchen uns jetzt Gott sei Dank auch hier wieder im Deutschen Bundestag. Und dann frage ich immer so, verschämt, wer von euch möchte denn mal selbstständig werden? Und wenn von so einer Klasse dann einer oder zwei die Hand heben, ist das ein gutes Zeichen, aber es ist nicht das Potenzial, was vielleicht tatsächlich noch drinsteckt. Deshalb frage ich mich immer, was könnte man denn auch mit einem Bildungsansatz machen, der mehr auf Befähigung, mehr auf Unternehmertum, mehr auch auf die Chancen setzen würde, die einfach in der Selbstständigkeit liegen und da auch anzusetzen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Der treibt euch direkt nicht um, der treibt mich aber um. Aber was du gerade gesagt hast, ist ja, in der Vergangenheit war es so, dass die Idee und der Start oft gemacht werden und dass es richtig schwierig wird, wenn eine Idee funktioniert und die skalieren soll. Ne, dass dann ein schwieriges Marktumfeld herrscht und oft andere Unternehmen außerhalb von Europa da in die Finanzierung gehen. Da ist jetzt ein Ansatz da, wie es geändert werden kann. Jetzt ändert sich aber ja gerade das Marktumfeld und das macht es ja wahrscheinlich auch eher schwierig, die Idee überhaupt erstmal anzustoßen. Seht ihr das im Moment als ein Hemmnis für die Zukunft, wo man auch nochmal ganz andere Ansätze fahren muss, oder müssen wir einfach auf dem Weg bleiben, der bisher eingeschlagen wurde?
Also ich glaube, klar ist das Umfeld jetzt schwieriger und wir gehen in, glaube ich, weiterhin schwierige Zeiten. Aber ich glaube, in jeder Krise ist auch eine Chance. Das haben wir in der Corona-Pandemie auch gesehen. Es gab wahnsinnig viele, die trotzdem gegründet haben oder gerade deswegen jetzt gesagt haben, jetzt ist die Chance, meine Idee auch mal in die Tat umzusetzen. Und das, glaube ich, hält niemanden davon ab, wenn man von einer Idee begeistert ist, wenn man davon überzeugt ist, wenn man für das Thema brennt, dann wird man trotzdem gründen. Ich glaube aber, und da gebe ich dir recht, wir haben noch nicht das Bild vom Unternehmertum, von der Selbstständigkeit, von auch mal selber anpacken und was ausprobieren in der Gesellschaft, dass das ein Idealbild und ein Zielbild für junge Leute ist. Und das sehen wir auch tatsächlich. Wir schöpfen unser Gründerinnen- und Gründerpotenzial in Deutschland überhaupt noch nicht aus. Es gibt so viele tolle Ideen, auch in den Universitäten entstehen wahnsinnig viele Ideen, die es dann aber am Ende nicht auf die Straße schaffen, ne? Die bleiben dann in der Schublade stecken, aber weil sie sich nicht trauen, das tatsächlich auch zu machen. Und deswegen ist es uns auch ganz wichtig, mit dem German Startup Awards, die wir gerade vor 2 Wochen verliehen haben, auch ein Zeichen zu setzen, dass da Persönlichkeiten sind, die haben eine Idee, die haben eine Vision, die brennen da jeden Tag für. Es ist manchmal auch schwierig. Unternehmertum ist nicht nur immer rosig. Da gibt's gute und da gibt's auch ganz tolle Zeiten. Und das ist uns ganz wichtig, denen eine Bühne zu bauen und zu zeigen, was das für tolle Menschen sind und die auch als, ja, als Vorbild zu zeigen, auch für die jungen Leute zu sagen, es ist jetzt nicht nur das Idealbild, Beamter zu werden oder Beamte und da in die vermeintliche Sicherheit zu gehen, sondern es hat auch was total Wertvolles und Bereicherndes fürs Leben, wenn man eben ja vielleicht ins Risiko geht und sagt, ich probiere das einfach aus.
Und dazu gehört auch, das treibt mich wirklich um, dazu gehört auch, dass man mal fallen darf und dann nicht direkt mit dem Rücken an der Wand steht und gesellschaftlich geächtet wird, sondern jeder, der so eine Idee hat, der will ja was bewirken. Und das ist was Gutes, was er bewirken wollte, sonst würde er ja die Idee nicht entwickeln. Also grundsätzlich mal das Gute zu unterstellen, auch Wirtschaftsprozessen das Gute zu unterstellen und dann politisch erst einzugreifen, wenn man wirklich merkt, da läuft was schief. Das würde ich mir mehr auch im Ansatz wünschen. Das verfolgen wir ja auch mehr im Ansatz. Davon brauchen wir definitiv noch mehr in Zukunft. Startups sind ja erstmal was Gutes, was gewollt ist. Ich glaube mittlerweile auch von vielen Parteien, parteiübergreifend. Auch die Wirtschaft hinten raus, wenn es groß wird, wenn es skaliert, die wird ja dann oft noch so ein bisschen skeptisch beäugt und macht das denn jetzt Sinn? Aber es macht ganz, ganz viel Sinn, denn wir haben so große Herausforderungen vor uns. Wir merken es ja, wir haben es ja in den letzten 3 Jahren sehr deutlich gemerkt. Was sind denn im Moment so die Branchen, die bei jungen Gründerinnen und Gründern besonders beliebt sind?
Also ich glaube, durch die Corona-Pandemie sind da Bereiche hochgespült, die vorher nicht so im Fokus waren. Gesundheit und Bildung nur als eines genannt. Freut mich dabei auch, dass es vor allem viele Gründerinnen in dem Bereich gibt, anders als in anderen Bereichen. Und ein Bereich, der ja auch in den letzten Jahren stark nach oben gegangen ist, ist der Fintech-Bereich, also das Thema Digitalisierung von Finanzdienstleistungen. Alle haben, glaube ich, erkannt, sie zahlen weniger mit Bargeld, mehr mit Karte. Gerade ein bisschen schwierig, aber ja. Beim Startup geht das noch. Deswegen, also da ist ganz viel Musik drin und natürlich auch die großen Fragen, wie gehen wir eigentlich mit dem Klimawandel um und wie können wir da nachhaltige Lösungen entwickeln und wie können wir dazu beitragen. Das sind so Bereiche, die ja die Startup-Szene gerade wahnsinnig umtreiben, wo auch ganz viele großartige Ideen schon im Werden und im Aufbauen und schon in der Umsetzung sind. Und da sind wir auch, finde ich, recht stolz drauf zu sagen, wir sind auch im Bereich, im Wirtschaftsbereich, der tatsächlich auch Verantwortung übernimmt für die gesellschaftlich relevanten Fragen und das versucht eben mit Lösungen zu lösen.
Was sind denn deine Lieblingsprojekte oder Lieblingsstartups, wo du gerade besonders begeistert von bist, wo du sagst, da hätte ich selbst nie dran gedacht?
Ich glaube, das ist nicht unbedingt so das Geschäftsmodell, sondern was mich immer begeistert, sind tatsächlich wirklich die Macherinnen und Macher in diesen Unternehmen. Ich finde es ganz großartig, dass es jetzt auch nach und nach mehr Frauen gibt, die in diesem Fintech-Bereich unterwegs sind, also auch in der Finanzbranche da aufräumen wollen. Die Caroline Decker mit FinMarie ist ein Beispiel, die da jetzt auch groß angreift und vor allem auch den Bereich Finanzen für Frauen attraktiver machen will. Also Stichwort Rentenlücke und wir müssen da irgendwie mehr was tun.
Ganz wichtiges Thema
und die will da anpacken und macht da einen ganz, ganz großartigen Beitrag. Deswegen, es gibt so ganz viele, die mich da beeindrucken und es freut mich immer, mit denen zu sprechen, weil es immer ganz inspirierend ist, weil die wirklich für ihr Thema brennen und da was verfolgen. Und was mich auch sehr freut, ist, dass es auch mehr Frauen gibt, die tatsächlich auf der anderen Seite unterwegs sind, nämlich auf der Investitionsseite, sei es als Business Angel oder eben auch bei den größeren Fonds, tatsächlich da mit am Tisch zu sitzen und mit zu entscheiden, welche Ideen denn eine Finanzierung kriegen und damit natürlich auch mehr Schub kriegen, ihr Unternehmen aufzubauen. Und das ist für mich eigentlich immer das Bereicherndste und ist wirklich egal, wo ich hingehe, ich komme da raus und denke, es ist wirklich Wahnsinn. Keine Herausforderung hält sie auf und sie glauben an ihr Produkt und sind da wahnsinnig von überzeugt und setzen sich da wirklich mit allem, was sie haben, für ein. Und das ist was ganz Tolles.
Ja, mehr Vielfalt brauchen wir, glaube ich, in vielen Bereichen. Das hilft ja nur, da was draus zu entwickeln. Ich frage mich immer, wo passiert das eigentlich? Wenn man so in die Schulen guckt, wenn ich meine Kinder angucke, ich habe Söhne, ich habe einen Sohn und 2 Töchter, die sind alle gut in Mathe, gell? Also, und so ist es auch in der Klasse. Also es gibt da ja eine ganz normale Verteilung, die hängt nicht am Geschlecht, was die Voraussetzungen angeht. Aber trotzdem sind nachher es eher die Frauen, die sich da zurückhaltend zeigen und das Finanzwesen eher so den Männern überlassen wollen. Das wandelt sich zum Glück jetzt ein Stück weit. Wie kann man da unterstützen und das noch besser machen, dass noch mehr Frauen sich trauen?
Ich glaube, zum einen natürlich nach wie vor Vorbilder. Also wenn man keinen hat, an dem man sich orientieren kann und sagt, es ist möglich, dann muss man der Vorreiter sein. Da gibt es jetzt die Ersten und ich wünsche mir, dass die ganz viele nachziehen. Ich glaube aber auch, wenn man vor allem Frauen, das ist unabhängig in welcher Branche, die gründen wollen, wenn man die unterstützen will, dann muss man sich im gesamten System auch noch ein bisschen angucken. Es gibt sie halt zu wenig. Wir sind aktuell bei einer Gründerinnenquote von 18% in Deutschland. Da steckt so viel Potenzial. Frauen in Deutschland sind so wahnsinnig gut ausgebildet. Es gibt Studien, die zeigen, Frauen, die im Unternehmen mit in der Führung sind, sind Unternehmen, die erfolgreicher sind, die zufriedenere Teams haben. Also auch, man merkt, es ist auch einfach ein kluges Investment, in Frauen zu investieren. Und ich glaube, wir müssen da an verschiedenen Stellen ansetzen. Das eine ist tatsächlich auch, ist ja mehr möglich zu machen, dass Frauen auch Investments kriegen. Es ist auch immer noch so, dass über die vielen Investitionen in den Fonds vor allem Männer entscheiden und Thomas investiert in Thomas und nicht unbedingt in Marie. Leider, leider. Deswegen, wir brauchen da mehr Frauen. Es gibt Instrumente tatsächlich, wo man auch, glaube ich, von staatlicher Seite schauen kann. Müssen wir da mehr berücksichtigen? Müssen wir da mehr vorgeben und auch sagen, wir wollen mehr in diese Richtung bringen? Thema Vereinbarkeit ist für Unternehmerinnen und Gründerinnen genauso ein Thema und da haben sie es häufig schwer, weil sie viel mehr auf sich alleine gestellt sind, als es vielleicht eine Angestellte ist. Es geht aber genauso auch darum, ja, Frauen brauchen auch mehr Netzwerk, also deswegen, die muss man mehr zusammenbringen und die muss man auch unter sich zusammenbringen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein geschützter Raum, um tatsächlich Erfahrung auszutauschen, aber natürlich auch in die anderen Netzwerke stärker mit einzubringen. Deswegen, ich versuche das immer, die damit mit unterzubringen und auf das Thema immer aufmerksam zu machen. Es geht langsam voran, aber mir geht's zu langsam voran mit den Gründerinnenanteil.
Da sind wir beide ähnlich ungeduldig, ne? Das Thema Vorbilder ist natürlich ein großes. Und die Vorbilder sind, fragen sich ja selbst, sind sie die Vorbilder? Ne? Man sieht sich ja selbst nie als das Vorbild und trotzdem ist es wichtig, dass immer mehr Frauen sich auch Frauen zum Vorbild nehmen. Aber genauso wichtig ist es natürlich auch, dass ein Verständnis von Männern dafür da ist, dass Frauen einfach Teams bereichern. Und ja, mir geht auch vieles zu langsam an der Stelle, denn wir müssen einfach weiter dran arbeiten, von allen Seiten. Was können wir da politisch tun?
Ja, auf der einen Seite glaube ich tatsächlich, sich die Instrumente anzuschauen und zu sagen, ist das auch für Gründerinnen so relevant und achten wir da drauf? Da geht's ja von, fühlen die sich da überhaupt mit angesprochen? Ist die Sprache überhaupt so, dass die denken, ich bin gemeint? Ne, das ist da so ganz niedrigschwellig, aber auch, wollen wir da was vorgeben? Das sind staatliche Gelder, wollen wir da tatsächlich auch sagen, Teil muss auch mehr in Gründerinnen fließen und da darauf achten, dass auch die diverseren Teams gefördert werden. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere tatsächlich auch zu schauen, können wir bei der Vereinbarkeit von Unternehmertum und Familie mehr unterstützen. Das fängt an beim Mutterschutz und Mutterschutzgeld. Also viele Gründerinnen wissen eben nicht, dass sie dann, wenn sie bei der Krankenversicherung danach fragen, die Krankentagegeldversicherung brauchen, damit sie überhaupt Mutterschutzgeld auch als Selbstständige bekommen können. Das gibt es da, aber die meisten wissen es nicht und dann ist es soweit und sie sind da überrundet und stehen alleine da. Auch das Thema Elterngeld, Elternzeit, die können nicht ein Jahr aussteigen aus ihrem Unternehmen. Das ist für die nicht möglich. Deswegen da mehr auch auf die Bedürfnisse zu achten, die Gründerinnen und Unternehmerinnen da mitbringen. Ich glaube, da kann man schon viel tun und auch diese Vorbilder sichtbarer machen und für die mehr einzustehen und die mehr auf die Bühnen mitzuheben. Da kann man auch viel von der Politik noch erwarten, hoffe ich.
Von welchen Ländern könnten wir denn dann lernen?
Wir könnten, glaube ich, viel auch von den nordischen Ländern in Europa lernen. Also Schweden ist da schon ein Stück weiter, aber auch, glaube ich, in der gesamten Gesellschaft ein Stück weiter, wenn man sich da die Erwerbsquoten von Frauen anguckt und auch wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf da auf beide Geschlechter auch mehr paritätisch aufgeteilt wird. Da können wir uns, glaube ich, ja, eine Schippe noch davon abschneiden und das wünsche ich mir, dass wir uns da auch mehr dran orientieren.
Ja, und dann wächst ja schon die nächste Generation heran und dann wird es ja immer normaler, hoffe ich zumindest, wie man damit umgeht. Was ich mich frage ist, wo hakt es jetzt generell bei Startups? Was ist jetzt die Forderung, die ihr als Verband an Politik aktuell stellt?
Also ich glaube, es sind vor allem drei Bereiche, in denen man jetzt auch in der Krise noch genauer hingucken muss. Den einen Bereich Finanzierung haben wir schon angeschnitten, da tatsächlich irgendwie auch jetzt, wenn das fiskalisch vielleicht etwas enger wird, darauf zu achten, dass man tatsächlich auch dieses Innovationspotenzial weiter fördert, sowohl am Anfang als auch dann, wenn es Richtung Skalierung geht, also die größeren Töpfe da auch weiterhin bereitstellt. Das zweite Thema ist das Thema, ja, Fachkräfte, wo drin ganz viel steckt. Das eine ist tatsächlich, wie kriege ich die Talente, wie kriege ich eigentlich die schlauen Köpfe für mein Unternehmen, damit mein Unternehmen auch weiter wächst. Da geht es zum einen, wie kriegen wir die ausländischen Fachkräfte, die wir dringend auch in vielen Bereichen brauchen, schneller und besser nach Deutschland. Da kann man, glaube ich, sehr viel vereinfachen und auch digitalisieren natürlich. Es geht aber auch zum Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung, also auch ein ganz wichtiges Instrument für Startups, ihre Mitarbeiter am Unternehmen zu beteiligen und wenn es dann erfolgreich zum Exit kommt, dann tatsächlich auch den Kuchen zu teilen. Da sind wir auf internationalem Vergleich nach wie vor, auch wenn es da letztes Jahr tatsächlich ein Gesetz zugab, nach wie vor hinten dran. Und wenn wir uns jetzt auch nach einem Jahr fragen, wie viel haben wir damit bewirkt, dann stellen wir fest, dass ganz, ganz wenige Startups das umgesetzt haben. Und das heißt, in der Anwendung funktioniert es anscheinend nicht. Ich wünsche mir, dass wir uns das nochmal anschauen und tatsächlich nach wie vor auch da schauen, wo können wir Potenzial weiterheben. Thema Ausgründung an den Universitären entsteht so viel Ideen und Lösungen und Geschäftsmodelle, die müssen wir mehr auf die Straße bringen. Da müssen wir mehr Instrumente finden, dass das auch tatsächlich ein Anreiz ist für Professorinnen und Professoren, da ihre Studentinnen und Studenten zu unterstützen, das tatsächlich dann auch mutig in die Tat umzusetzen.
Sammelt ihr auch Feedback ein von euren Gründerinnen und Gründern, um dann auch ganz gezielt Maßnahmen daraus abzuleiten? Und was würdest du sagen, steht uns jetzt bevor, auch angesichts des Themas, was wir eben gesagt haben, dass die Zinsen jetzt einfach steigen, dass es am Anfang schwieriger wird? Wie kann man unter Umständen jetzt auch schon vorbeugen, Hemmschwellen da abzubauen, die eventuell jetzt entstehen?
Also klar, holen wir Feedback ein. Das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig, sowohl im Dialog mit den Startups zu sein, aber dann auch mit der Politik, aber auch der etablierten Wirtschaft finde ich auch ganz wichtig, da auch mehr Berührungspunkte zu schaffen. Und wir tun das auf vielfältigen Wegen, natürlich in Diskussionen und im Feedback, das uns erreicht, aber auch einmal im Jahr mit dem Deutschen Startup-Monitor. Die Umfrage läuft gerade, wo wir einmal im Jahr so Pulsmessungen in Deutschland machen bei den Gründerinnen und Gründern. Wer sind die eigentlich? Wo kommen die her? Was treibt die um? In welchen Bereichen sind die unterwegs? Was sind auch ihre Forderungen an die Politik? In welchen Themen da was passieren muss? Das veröffentlichen wir immer im Herbst. Deswegen da sind wir ganz gespannt, was dieses Jahr rauskommt. Und ja, also im Hinblick auf, was kommt da auf uns zu? Ich glaube, das betrifft nicht nur die Start-up-Wirtschaft, sondern es betrifft die komplette Wirtschaft, einfach in ungewisse Zeiten da zu gehen. Die Zinswende steht wahrscheinlich vor der Tür. Die Inflation scheint erstmal für eine Weile zu bleiben. Auch ja mit dem Ukraine-Krieg furchtbar auf so vielen Ebenen. Menschliches Leid, aber natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen, die das hat. Das ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, es wird sich ja für manche Startups wird es schwieriger werden, die Finanzierung tatsächlich abzuschließen und die Runden abzuschließen. Es gibt ja schon die ersten Investoren, die ihrem Portfolio mitgeteilt haben, doch ein bisschen vorzusorgen und ein bisschen langfristiger zu planen. Ich glaube, das wird relevanter werden. Aber auf der anderen Seite glaube ich, nach wie vor brauchen wir so viel Ideen und es gibt noch so viel Digitalisierungs- und Innovationspotenzial in Deutschland auf so vielen Ebenen. Die brauchen wir jetzt erst recht, wenn es um Effizienz geht, um Digitalisierung geht, um die Bewältigung vom Klimawandel. Die hält sich ja, da müssen wir trotzdem ran. Ne? Das wartet ja jetzt nicht darauf, dass wir andere Probleme gelöst haben. Und da, glaube ich, entsteht ein Umdenken auch bei vielen Unternehmen. Und da werden Startups weiterhin gefragt sein, das aufzubauen, auch wenn das Umfeld vielleicht ein bisschen rauer wird als in den letzten Jahren. Aber ich bin da fest von überzeugt, dass wir da stärker rauskommen, als wir reingegangen sind.
Ja, ich will dich da drin sogar noch ein bisschen bestärken. Ich glaube, gerade weil das Umfeld rauer wird und gerade weil die Herausforderungen zunehmen, werden neue Ideen mehr denn je gebraucht. Du hast die wichtigen Themen genannt, die gerade die Welt aus den Angeln heben, ne? Veränderte Lieferketten, der Fachkräftemangel, aber auch die gestiegenen Kosten in vielen Bereichen. Das fordert die bestehenden Unternehmen geradezu heraus, sich auch damit zu beschäftigen, wie man junge Leute dazu anreizt, ihre Ideen auch in die Umsetzung zu bringen. Ich glaube, dass das auch eine Chance ist, gerade jetzt auch privates Kapital nochmal verstärkt zu aktivieren, um Gründungen auch in Zukunft skalieren zu lassen und um da Ideen auch groß werden zu lassen, weil die Herausforderungen so groß sind. Also man kann ja das Glas immer halb voll oder halb leer sehen. Ich bin dafür, dass wir die Chancen irgendwie also auch versuchen, daraus zu ergreifen, weil eine andere Möglichkeit haben wir ja am Ende des Tages. Das sind ja Technologien, die uns immer weitergebracht haben. Auch gerade Deutschland ist ja groß geworden dadurch, dass Leute sich dann immer aufgemacht haben, irgendwas zu unternehmen. Und familiengeführte Unternehmen, kein Land hat so viele wie wir, auch in der Fläche. Das ist eine Riesenchance natürlich auch, sich für junge Leute, für neue Ideen überall anzusiedeln. Also es ist ganz spannend. Mein Wahlkreis ist sehr, sehr ländlich geprägt und das sind jetzt auch Unternehmen, die sich ganz gezielt überlegen, auch Start-up-Zentren zu etablieren. Das sind Ortsgemeinden, die jetzt Coworking-Spaces auf einmal eröffnen als Gemeinde, um Leuten die Möglichkeit zu geben, auch irgendwo anzufangen. Also es sind ja wirklich gute Dinge, die da auch gerade erkannt wurden, vielleicht auch ein bisschen verstärkt durch die Pandemie erkannt wurden. Und das macht ja erstmal Hoffnung.
Ja, ich also glaube auch, dass die letzten 2 Jahre und auch der Ausblick auf die vielleicht ja auch nächsten Jahre leider ganz viele Unternehmen und vor allem, glaube ich, auch den so wichtigen deutschen Mittelstand ein bisschen zum Aufwachen gebracht hat und auch festgestellt, viele haben festgestellt, dass sie in vielen Bereichen eben nicht so weit sind, und dass sie sich da, ja, verändern müssen, dass sie sich da weiterentwickeln müssen. Und ich glaube, da steckt noch ganz, ganz viel, ja, auch Potenzial in dieser Zusammenarbeit drin. Also viele größere Unternehmen, DAX-Unternehmen, haben tatsächlich das schon früher erkannt. Der Mittelstand, der große Backbone der deutschen Wirtschaft, ist da, glaube ich, jetzt sehr viel mehr unter Druck, das auch zu machen und sich auch innovativ da umzuschauen, wo gibt's vielleicht auch neue Geschäftsfelder, wo kann man sich verändern. Die Automobilbranche mit ihren ganzen Zulieferern sei als Beispiel genannt. Und das, glaube ich, ist, egal wie das Zinsumfeld wird, egal wie das sich wirtschaftlich entwickelt, ein ganz großer Need von den Unternehmen. Und da können Startups tatsächlich auch sehr viel beitragen, weil sie in vielen Fällen schneller und agiler sind und tatsächlich auch viel einfach außerhalb sich schneller entwickeln lässt als im großen Unternehmen, auch im Mittelstand. Und ich wünsche mir da aber, das sind die Erfahrungen der letzten Jahre auch aus vielen Gesprächen, dass im Mittelstand, etablierte Wirtschaft und Startup-Wirtschaft sich mehr auf Augenhöhe begegnen und da auch der Mittelstand und die etablierte Wirtschaft ein bisschen mutiger wird, auch selber mal ein bisschen auszuprobieren, nicht gleich alles mit 20 Juristen in 400 Seiten Dokumente und Verträge zu gießen, bevor man überhaupt mit dem gemeinsamen Projekt angefangen hat, sondern tatsächlich auch ein bisschen drauf zu vertrauen, dass da was rauskommt, dass man selber auch Erfahrungen sammelt und dass man da gemeinsam was schaffen kann. Und dann werden wir da, glaube ich, auch auf ganz vielen Ebenen sehr viel schneller und sehr viel innovativer in ganz vielen Bereichen.
Ja, das Gleiche gilt aber auch für die Politik. Auch hier hat sich ja vieles eingeschliffen. Also wir können Bürokratie schon sehr gut in unserem Land. Das merkt man doch jeden Tag aufs Neue. Und das hindert natürlich Leute auch daran und Menschen daran, einfach selbstständig tätig zu werden. Da braucht man sich ja gar nichts vorzumachen. Und als FDP waren wir immer schon sehr forsch, auch was die Unterstützung von Startups angeht, das immer auch zu forcieren und zu fördern, Gründungszuschüsse in allen Lebenslagen, den Dachfonds auch deutlich auszubauen, auch Mitarbeiterkapitalbeteiligungen einfacher zu ermöglichen. Aber auch wir sind natürlich bereit, immer weiter dazu zu lernen, weil einfach die Erkenntnis da ist, dass wir es brauchen. Und ich nehme jetzt einfach mal mit, das Thema Frauen müssen vielleicht wir Frauen auch noch sehr viel stärker forcieren in Zukunft. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ja so ein Kapital, was noch nicht ganz so bedeutend ist. Es wird zwar jetzt mehr darüber geredet, es wird überall darüber geredet. Wir sind besser geworden in den Gremienspitzen, in den Vorstandsspitzen, aber am Ende müssen wir überall auch die jungen Mädchen mitnehmen und groß machen. Also es gibt so tolle junge Frauen. Wir haben auch regelmäßig Praktikantinnen, Stipendiatinnen hier im Deutschen Bundestag. Wenn man in Unternehmen kommt, sind da ganz viele junge Frauen auch unterwegs. Und da noch genauer zu identifizieren, was genau ist die Hemmschwelle, warum geht man den Schritt als Frau vielleicht ein bisschen überlegter? Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man ein bisschen mehr diese Sicherheit auch möchte. Es ist vielleicht evolutionär bedingt, aber es soll ja kein Hindernis sein, seine Ideen umzusetzen. Das nehme ich jetzt einfach mal mit, dass wir da dranbleiben und mal schauen, wie können wir da noch besser werden. Was soll ich sonst noch mitnehmen?
Also das auf jeden Fall. Ich wünsche mir, dass da die männlichen Kollegen dann auch mitziehen und dass nicht nur die Frauen fördern. Das wäre mein großer Wunsch. Und wir tatsächlich auch den Frauen, jungen Frauen, Mädchen zeigen können, dass man auch mit einem diverseren Hintergrund gründen kann. Ne? Also es gibt ja auch viele Frauen, die denken, ich bin weder Ingenieur noch habe ich BWL studiert, natürlich kann ich nicht gründen. Das ist, glaube ich, der Holzweg. Wir brauchen ja auch viele, viele diverse Perspektiven, um gute Produkte zu bauen. Deswegen, die brauchen wir erst recht. Entbürokratisierung, Digitalisierung der Verwaltung, ganz wichtig, wünschen sich auch ganz viele Gründerinnen und Gründer tatsächlich, dass es einfacher wird, ein Unternehmen zu gründen, einzutragen, Finanzierungsrunden einzutragen, und da wir ein bisschen digitaler und schneller werden, das ist natürlich immer noch ein
ganz wichtiges,
großes Hemmnis. Thema Fachkräfte haben wir schon drüber gesprochen. Da können wir, glaube ich, auch von der Politik noch viel erwarten, hoffe ich. Auch
von der FDP. Einwanderungsgesetz.
Genau, und da auch die Digitalisierung nicht zu vergessen, dass es auch weniger bürokratisch ist, einfacher ist für die Unternehmen. Und ja, und eben, wie gesagt, das Thema Startups und Innovationen auch in schwierigen Zeiten weiter hochzuhalten und zu sagen, wir brauchen auch Investitionen in Startups und in die Lösungen von morgen, in die Unternehmen der Zukunft. Sonst stehen wir nämlich, wenn wir aus der Krise hoffentlich bald rauskommen, eben ohne diese Lösung da und müssen dann von vorne anfangen.
Ja, oder es uns im schlimmsten Fall wieder in Abhängigkeiten teuer erkaufen. Und das ist ja auch was, wo wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten einfach mal so ein bisschen Umdenken sehen, dass auch eigene Produktion, eigene Wertschöpfung tatsächlich auch ein Wert an sich ist. Das ist zumindest ein Wunsch, den ich in mir verspüre, nationalistisch zu werden. Quatsch, ganz im Gegenteil, schon offen und weltoffen zu bleiben. Aber auch der eigenen Wirtschaft und den eigenen Menschen, die was leisten, noch mal ein bisschen mehr Wertschätzung und Anerkennung entgegenzubringen, als das vielleicht in der Vergangenheit so im Alltag der Fall war. Ja, das nehme ich jetzt einfach mal mit. Und ich hoffe, dass wir die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen begeistern konnten, auch für das Thema Gründen, für das Thema Ideen verwirklichen. Das soll ja auch immer so ein bisschen der Hintergrund von so einem Gespräch sein. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Es gibt nämlich immer eine coole Frage zum Schluss. Nämlich, der Podcast heißt ja Zukunftsmusik. Was hörst du für Musik, Franziska?
Ich würde gern viel mehr Musik hören, aber wenn man meine Spotify-Playlist anguckt, merkt man, dass meine Tochter sehr viel da unterwegs ist. Deswegen ist es immer ein bisschen durcheinander mit Bibi Blocksberg, Bibi und Tina und Benjamin und Blümchen. Ich höre aber sehr gerne Jazz, und deswegen freue ich mich, dass die Konzertsaison so langsam wieder losgeht. Und genau, damit, da kann ich sehr gut entspannen, aber auch mal Klassik oder mal Pop. Wir hatten gerade im Büro ein kleines Get-Together und haben am Ende Karaoke gesungen. Es war querbeet und alle Genres durch. Deswegen, genau, Musik eigentlich, ja, durch alles. Aber wenn es entspannen soll und ich ein bisschen Ruhe habe, auch richtig zuzuhören, dann gerne Jazz.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Jazz-Sommer. Und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wenn es Ihnen gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, dann teilt den Podcast gerne auch mit allen, die es interessieren könnte. Und ich freue mich auf die nächste Aufnahme.